Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Kulturjournalist und Autor Tobi Müller. Sie werden eine leichte Spur Schweiz hören, wenn Sie ihn hören, denn da kommt er ursprünglich her, lebt aber schon lange in Berlin und ist jetzt heute bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
Wir schauen auf die Themen dieser Woche und auch auf das, was heute so durch die Nachrichten geht. Und ich hatte da so einen kleinen Moment der Verwirrung, als ich das heute Morgen gehört habe. Olaf Scholz geht auf Golfreise. Und ich dachte so, das kann ja wohl nicht wahr sein in Zeiten der Krise, dass er jetzt eine Golfreise macht. Aber nein.
Mar-a-Lago oder geht er golfen? Ja. Nee, Sie meinten das, schon die Region.
Ja? Nein, okay. Nein, das war meine Verwirrung. Ah. Ich dachte, er geht wirklich auf Golf. Also Golf. Okay. Aber waren Sie schon mal auf einer Golfreise? Ich lasse das jetzt mal offen. Welche Art von Golfreise?
Na, ich habe einige Zeit in den USA verbracht als später Schüler. Und da ist das halt ein Volkssport so ein bisschen. Ne? Also vielleicht Mittelklasse, jetzt nicht gerade Unterschicht, aber es ist sehr viel zugänglicher, als es in Europa ist. Wir haben jetzt ein bisschen das Gefühl, wenn wir Trump immer golfen sehen, dass das quasi ein Milliardärssport ist. Ist aber nicht so in den USA. Da war es zumindest damals nicht. Aber in der Golfregion war ich tatsächlich noch nie. Ich war noch nie in Dubai irgendwie Kunst shoppen.
Okay. Ja, Olaf Scholz ist jetzt dort, nicht in Dubai, Saudi-Arabien, da geht's los, Vereinigte Arabische Emirate. Und ich glaube, er will auch keine Kunst kaufen, sondern eher andere Dinge.
Energie, glaube ich, oder?
Dealen, ja. Andere sehr wertvolle Dinge. Okay, also Golf in diesem Sinne. Wir machen jetzt hier erstmal auch unseren Job jenseits des Golfens. Und unsere erste thematische Reise, die geht nach Kassel. Die Documenta, die nämlich endet an diesem Wochenende. Und ich kündige schon mal an, Tobi Müller gehört nicht zu den Empörten. Das Ende ist nah, das ist die Überschrift der Süddeutschen Zeitung zur Documenta 15 und das ist faktisch erstmal richtig. Die große Kunstschau in Kassel endet mit diesem Wochenende. Diese Documenta, die ja wie keine vorher umstritten war, wegen des latent vorhandenen und eben auch, ich würde sagen, latent real genährten und bestätigten Antisemitismusvorwurf. Einige prominente Besucher sind deswegen gar nicht erst hin, allen voran der Bundeskanzler. Bei der Zuschauerbilanz insgesamt gibt es wohl ein Minus von 15-20%, was aber natürlich auch an anderen Faktoren liegen kann, den Krisen dieser Zeit, Corona bedingt. Wer hingegen da war, ist mein heutiger Gast, der Kulturjournalist Tobi Müller, gerade vor kurzem auch nochmal. Und ich weiß, Sie sind erschüttert, aber anders als die meisten nicht wegen der Kunst und all der Debatten, die wir darum hatten, sondern wegen der Debatte drumherum. Was stört Sie?
Na, wenn man sich angeguckt hat, wie in der ganzen Welt darüber diskutiert wurde und wie es in Deutschland verhandelt wurde, gibt es da schon eine extreme Diskrepanz. Die ist zum Teil natürlich zu erklären durch die deutsche Geschichte. Das ist auch richtig, dass man da anders reagiert. Selbst wenn die Antisemitismusvorfälle sich vorrangig in Archiven zugetragen haben, also wenn quasi Archive ausgestellt werden, hat das schon nochmal einen anderen Status, als wenn man jetzt ein neues Werk produziert. Auch da gab es übrigens einige Uneinigkeit zwischen Experten. Ist quasi ein Tierkopf, was in der Ikonografie der indonesischen Kollektive einfach was völlig anderes bedeutet, mit einem Mossad-Zeichen bereits antisemitisch oder nicht, wenn der Mossad zu den Geheimdiensten gehört hatte, die das Suharto-Regime, die Diktatur unterstützt hatten, Deutschland ja auch, Helmut Kohl, wir kennen die Bilder und so weiter. Also auch da gibt es quasi Dissens, wie das in Deutschland quasi abgefrühstückt wurde, auch von ganz vielen Kommentatoren. Es waren tatsächlich meistens Männer, die noch nicht mal auf der Ausstellung waren. Das fand ich schon ein extremes Armutszeugnis. Also das hat mich ein bisschen erschüttert in die Fähigkeit, überhaupt auf breiter Ebene Debatten zu führen, die komplexer sind, als von wegen, man muss die schließen, das ist alles antisemitisch, der globale Süden macht uns die Aufklärung kaputt, war so ein Brock in der SZ, der Tiefpunkt überhaupt, glaube ich, dieses Blattes in diesem Sommer. Das kann man so einfach nicht führen. Ich war vor Ort, ich war nur einmal da, muss ich präzisieren, gegen Schluss. Und ich habe auch Irritation gespürt, Widerstände. Ich finde das aber durchaus, also in einem produktiven Sinn. Ich habe jetzt nicht alles gesehen zum Beispiel. Ne? Also das bestimmt Guernica-Bild, das inkriminierte, ja. Zwei Tage immerhin investiert. Und ich habe auch viel Diskussionsbedarf gehabt, tatsächlich. Ich habe mich auch empört zum Teil über die Tokyo Reels zum Beispiel, die jetzt nochmal inkriminiert wurden. Also aber auch das ein Archiv aus den 70er Jahren.
Das man aber ausstellt. Ne? Also insofern ist es dann eben nicht mehr Archiv und da war ja auch häufig die Frage der Kontextualisierung der Gespräche, die stattfinden. Gespräche als eine Möglichkeit oder auch andere Möglichkeiten der Kontextualisierung. Und da, ja klar, Sie haben gerade mit Vorwurf die anklagende Seite betrachtet. gedacht. Man kann aber natürlich auch sagen, dass von Seiten der Künstlerinnen und Künstler des Kollektivs, dass da im Prinzip nicht genug Dialogbereitschaft und überhaupt Bereitschaft darüber war, auf das einzugehen, auf diese Vorwürfe, auf diese Perspektiven, die vielleicht deutsch geprägt sein mögen. Wobei ich da auch immer eine kleine Einschränkung machen möchte. Das war ja auch so ein bisschen dann so der Sound bei den Debatten oder bei den Antworten, die es gab von Juan Grupa, dass sie gesagt haben, ja, in dem deutschen Kontext ist es so. Aber da waren doch auch zum Teil wirklich antisemitische Darstellungen, wo ich das Gefühl habe, nee, das ist nicht nur ein deutscher Kontext, das ist ein globaler Kontext, in dem man sowas nicht reproduzieren sollte.
Ja, ich glaube, so in der Gegenüberstellung kann man die Debatte tatsächlich nicht führen. Also wie Juan Grupa reagiert hat, das war natürlich auch ein bisschen hilflos in der Tat. Ich glaube, die waren wirklich unvorbereitet über die Heftigkeit der Debatte. In ihren Kulturkreisen sieht man jetzt eine Figur, ein Tierkopf mit einem Mossad-Zeichen nicht sofort als antisemitisch. Es gibt auch Leute wie Josef Quatoru zum Beispiel, die das anders sehen. In Haifa geboren. Der hat auch in der FAZ zum Beispiel kommentiert zum Teil oder in der HNA, also der lokalen Zeitung in Kassel, die dann einen sehr guten Job gemacht haben. Da gibt schon Dissens, wie das zu lesen ist. Und es ist nicht von vornherein einfach völlig klar. Wir reden da über Kunstwerke, über alte Kunstwerke. Das kann so gelesen werden. Ich fand es auch gut, dass man das runtergenommen hat an diesem zentralen Platz. Das ging natürlich nicht. Aber dass so die Perspektive so überhaupt gar nicht bedacht wurde, was eigentlich das Projekt gewesen wäre, dieser Dokumente, was ziemlich viel westliches Selbstverständnis des Kunstmarktes eben angegriffen hätte, dass die Juan Grupa jetzt, das Kollektiv der Kollektive, die anderen Kollektive dann angestellt hat, das ist ja kompliziert, dass die sich da nicht wahrgenommen fühlten und dachten, oh Mann, jetzt haben wir 2, 3, 4 Jahre daran gearbeitet und all das, was wir eigentlich machen wollten, fällt jetzt so zwischen Stuhl und Bank. Das hat zu diesen überforderten, finde ich auch, Reaktionen von Juan Grupa geführt, die natürlich der Sache nicht dienlich waren, das aus dem Weg zu räumen. Was dann zum Teil passiert war, war einfach unwissenschaftlich. Also, dass plötzlich gegen muslimische Kopfbedeckungen als jüdische Kippas gegolten haben, die man irgendwo auch gefunden hat und so, dann wurde es dann echt, wie soll ich sagen, also das war einfach nicht mehr zielführend, wenn man dann einfach guckt und noch nicht mal den kulturellen Kontext versteht. Das entschuldigt nicht jede Form von Antisemitismus, das ist ja wohl klar. Aber über die Dokumente hätte es sehr viel anderes zu reden gegeben. Den Werkbegriff zum Beispiel, dass das autonome Kunstwerk außerhalb Europas einfach noch nie irgendjemand interessiert hat, dass man es deswegen auch nicht abschaffen musste. Ich glaube, das ist auch eine Kränkung, die für mich immer subkutan so ein bisschen mitläuft und die man damit jetzt auch ein bisschen vom Tisch hat.
Mhm. Sie haben ja anfangs gesagt, dass es eben ein sehr deutscher Blick war, dass es international beispielsweise schon anders betrachtet wurde. Ich habe jetzt hier mal ein Zitat, ich entnehme das der Süddeutschen Zeitung, Peter Richter hat gestern nochmal ausführlich geschrieben. Da zitiert er The Art Newspaper aus London, die schon am Anfang der Ausstellung geschrieben haben, bei der ethischen, also über die Ausstellung, bei der, Zitat, ethische Fragen alle ästhetischen in den Hintergrund drängen und die Grenzen zwischen Kunst und sozialen Praktiken vollkommen aufgelöst werden. Zitat aus The Art Newspaper. Und ist das nicht auch vielleicht Teil des Problems, auch jetzt über diese direkten Antisemitismusvorwürfe hinaus? Weil, und jetzt spitze ich mal mit meinen Worten zu, muss eine Dokumenta nicht inhaltlich wie auch ästhetisch anspruchsvoller sein als eine Antifa-Demo?
Ja, da muss ich jetzt rückfragen, waren Sie da auf der Ausstellung?
Nein.
Sie das als Antifa-Demo betiteln? Nee,
ich war nicht da. Ich habe natürlich ganz häufig so diese ich nehme so ein bisschen so als so ein Agi-Prop war in der Darstellung, auch sozusagen in der Kritik der politischen Verhältnisse.
Naja, ich weiß schon, was Sie meinen. Also meine Rückfrage war jetzt so polemisch wie Ihre Frage.
Absolut daher, okay. Dafür stehen wir hier.
Ich glaube, Antifa, wenn wir das aus deutscher Perspektive angucken, da sind das oft Bürgerkinder, die aus guten Gründen, finde ich, auf die Straße gehen. Wenn wir die Kontexte dieser Kollektive angucken, dann kommen die aus sehr viel härteren, sehr viel existenzielleren politischen Kämpfen. Also dann würde ich das quasi jetzt nicht mit einer Hamburger Antifa, die sich irgendwo auf der Schanze einrichtet, vergleichen wollen. Das sind einfach komplett andere Bedingungen. Was Sie ansprechen, das ist eben genau die Auflösung des einerseits autonomen westlichen Kunstwerks und auch des quasi im Galeriensystem reproduzierbaren, das heißt verkaufbaren Kunstwerks. Das ist ja eine Debatte, die wir in unserem quasi westlichen Kunstsystem auch schon seit einigen Jahren führen. Sie wird einfach viel radikaler veranstaltet von diesen Kollektiven. Wir müssen uns von einem westlich geprägten Genie-Kunstbegriff verabschieden. Die müssen sich von gar nichts verabschieden, weil sie es eben nicht hatten. Mhm. Also diesen Unterschied gibt es da gar nicht. Wir kommen da mit unseren Kategorien ran und betrauern etwas, was die angeblich verloren haben, was sie aber nicht verloren haben. Wir verlieren das gerade. Das ist quasi unsere Trauerarbeit, wenn Sie mir jetzt dieses Wir erlauben möchten in dieser Debatte. Und das macht es so schwierig. Also wir tragen auch unsere Fantasien quasi ex negativo, ablehnend, in diese Werke hinein und merken dabei gar nicht, was eigentlich der Sinn und Zweck gewesen wäre. Zum Beispiel nur schon, das habe ich hier auf dem Sender auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich da ein bisschen, wie die Leute einfach alle gleich entlöhnt wurden, wie es quasi keine Spitzenlöhne gab für Spitzenkünstler und so weiter. Also ferner vom Markt, dass diese Dokumente, kann man das nicht machen. Mhm. Eine Kritik daran, dass das quasi, wo ist die Grenze zwischen Aktivismus und Kunst, wie kann man das überhaupt übermitteln? Das fände ich eine produktive Diskussion. Ich will da nicht sagen, dass das alles irgendwie ganz tolle Kunst ist, wir müssen jetzt alle nur noch Aktivismus machen. Aber diese Debatte wurde ja nicht geführt. Das wird jetzt am Schluss nochmal mit eingebracht.
Aber wahrscheinlich komme ich auf dieses Antifa-Bild auch deshalb, und da bin ich wieder bei diesen Antisemitismus-Vorwürfen, dass ich mich da immer wieder gewundert habe, wie das denn sein kann. Also wenn man diese Befreiungsperspektive, diese globale Süden-Perspektive mit all den Aspekten, die Sie gerade genannt haben, wenn man die sehr ernst nimmt, und ich mich dann vor dem Hintergrund wundere, dass der politische Protest sich letztendlich in der Adaption eines sehr alten europäischen Antisemitismusbild mit seinen Stereotypen bedient. Also, oder sind die da entstanden? Sind die in Indonesien entstanden? Ich glaube kaum, diese Bilder, was wir gesehen haben, also diese Stereotypen-Darstellung von Juden. Das ist ja im Prinzip auch eine Art sozusagen Diskurskolonialisierung, dass man diese Antireflexe, dass man sich da dort bedient.
Ja, das kann man so sehen. Wobei ich würde jetzt auch nochmal einzeln genau bereden wollen, welche Beispiele Sie meinen. Also ich meine, ich finde, die meisten Beispiele, die dann quasi jede Woche nochmal neu durchs Dorf getrieben wurden, waren einfach keine. Das konnte man einfach anders lesen. Das waren zum Teil mutwillige quasi Missinterpretationen. Wie gesagt, von diesen muslimischen Kopfbedeckungen, wo man sieht, oh, eine Kippa, das ist sofort Antisemitismus. Das stimmte einfach zum Teil nicht. Selbst der Mossad-Agent, da kann man sich streiten drüber, was sie da soll. Auch andere westliche Geheimdienste waren in diesem Bild von Tahrir Party zu sehen. Mhm. Die blutunterlaufenden Augen, die Reißzähne und so weiter, da würde ich auch sagen, ist relativ klar.
Genau, sowas zum Beispiel.
Ja, aber das war einfach nicht die Mehrheit der Fälle, die da ständig durchs Dorf getrieben wurde. Also da einfach ein bisschen irgendwie ein mehr Close Reading, also mehr irgendwie am Beispiel nochmal gucken, was war hier wirklich los und das durchaus kontrovers zu diskutieren, das ist halt nicht passiert. Es wurde halt sofort Antisemitismus geschrien und die andere Perspektive gar nicht quasi mit einberechnet. Und das fand ich für eine Ausstellung, die uns ja eigentlich genau das hätte bringen sollen, halt irgendwie so ein bisschen schwierig, denn dachte was habt ihr jetzt hier erwartet? Also nicht, dass man damit Antisemitismus schönredet, aber dass man sagt, das ist jetzt wirklich eine andere Perspektive. Und die quasi sowohl ästhetisch wie politisch mit unserem Blick dann quasi zu prüfen, ist zwar legitim, aber sie dadurch zu delegitimieren, also in Gänze, ne, muss man sagen, ist schon komisch. Ob es wirklich die umstrittenste Dokumenta ever ist, das werden wir in 10 Jahren wissen.
Ich wollte gerade fragen, das wäre nämlich mein abschließender Ausblick an dieser Stelle. Nach all diesen Debatten, die wir jetzt erlebt haben, wie wird dann die nächste Dokumente, also wird die zwangsläufig, das wäre jetzt meine Befürchtung nach all dem, brav und in gewisser Weise langweilig, weil keiner mehr Bock auf Debatte hat oder auf Konflikte dieser Art.
Also das wünsche ich mir natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Man muss ja auch sehen, Tahrir Party, Entschuldigung, das ist nur ein Kollektiv. Ruang Rupa ist ja quasi nur der Endpunkt einer sehr langen Entwicklung, die Katrin David angestoßen hat, ich glaube 1997 mit ihrer Dokumenta.
Meine erste.
Meine auch. Okoi Envesor und so weiter, was alles danach gekommen ist, hat alles in Richtung dieser Öffnung quasi gesprochen. Das ist ein fast kontinuierlicher Weg. Also von fast allen Themen, die da sind, das ist die radikalste in diesem Sinne, die quasi aus diesem westlichen Kunstkanon raus möchte und den Merkbegriff anders definiert. Aber das heißt, wir führen diese Diskussion seit 25 Jahren, die jetzt quasi abzubrechen, wo man sagt, wir müssen jetzt ein bisschen näher an den Markt ran, an den westlichen Markt, an die Werte, die wir da rausziehen können, damit wir auch wieder darüber schreiben können, was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren. Das ist ja unser Geschäftsmodell eigentlich eher. Das glaube ich nicht. Also diese Art von Regression wird nicht stattfinden. Dass man sich ein bisschen anders umguckt, wie man die Leute bestellt und dass man da eher auf eine sichere Nummer geht, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Ich meine, ein paar Strukturen kann man da auf jeden Fall überdenken, wie das zustande gekommen ist. Das ist auch legitim, dass man aus diesen Prozessen lernt.
Tobi Müller im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf diese Woche mit dem Autor und Kulturjournalisten Tobi Müller. Ein sehr bestimmendes Thema war und ist die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte. 300.000 Mann, die zusätzlich an die Front in der Ukraine geschickt werden sollen von Wladimir Putin, der ja in seiner begleitenden Rede auch nochmal den möglichen Einsatz von Atomwaffen ins Spiel gebracht hat. Und klargestellt hat, das ist kein Bluff. Tobi Müller, Sie wollen sich keine Sorgen machen, habe ich richtig verstanden.
Ja, wer möchte das schon, ne? Nee, aber ich denke, wenn es um so große Komplexe geht wie Atomschläge, also ist ja nicht das erste Mal, dass Putin von Atomschlägen spricht oder sie insinuiert, er hat es jetzt quasi nur erneuert, mit dem Zusatz, das ist kein Bluff, weil er gemerkt hat, die meisten hielten es dann eben doch für einen Bluff, also waren britische Geheimdienste. Ich glaube, die Deutschen sind ihm da ein bisschen auf den Leim gegangen beim ersten Mal, kann man sagen. Da gab es ja auch Dissens zwischen den in den Geheimdienstmilieus sozusagen. Das ist einfach zu groß. Das ist etwas, wie will man damit umgehen? Also ich meine, ich kenne auch schon Leute in meinem Umfeld, die sich jetzt irgendwie Wohnungen klar machen, die nicht in Berlin sind, zum Beispiel, wo wir wohnen, wo ich finde, das ist einfach überzogen. Das sind doch irgendwie Richtwerte, das sind Größen, mit denen man in seinem Alltag einfach nicht mehr umgehen kann. Und ich halte es auch für gefährlich, quasi sich von diesen Ängsten leiten zu lassen. Wenn sowas in die Nähe kommt und wenn es passiert, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als entweder in die Regierung zu vertrauen, in Gott zu vertrauen, in mich selber zu vertrauen und so weiter. Wie will man damit leben? Was sind die Konsequenzen? Wie gehen Sie damit um? Ändern Sie jetzt Ihr Leben, weil Sie wissen, es gibt eine Atomdrohung?
Also es gibt diese individuelle Seite, ja, also diese Frage, was will ich jetzt noch unbedingt tun? Ich habe das durchaus schon auch besprochen in dem einen oder anderen Kreis, wo diese Abendessengespräch Frage aufkam, okay. Was würde man tun, wenn man jetzt noch diese 48 Stunden hätte? Mhm. Ist natürlich sehr hypothetisch, aber es gibt natürlich eine Frage im politischen Raum. Mhm. Ich habe noch in dieser Woche am Dienstag einen relativ natürlich schon ernsten, aber doch entspannten Lars Klingbeil, SPD-Chef hier, auf ihrem Platz gehabt in der Sendung. Das war kurz bevor Putin diese Rede gehalten hat. Und dann hat er, der SPD-Chef, kurz danach eben auch das Wort vom Dritten Weltkrieg wieder in den Mund genommen. Natürlich mit dem Zusatz, dass man den verhindern müsse. Also insofern übersetzt sich natürlich oder es kann sich aus einer solchen Situation auch politisch was übersetzen, weil man sich fragt, wie reagiert man darauf? Also nimmt man diese Drohung so ernst, kein Bluff, dass man sagt, okay, wir dürfen nicht weiter provozieren oder zumindest Politik machen, die so die solche Folgen haben könnte, dass sie provozieren wirkt auf einen Wladimir Putin. Da sind wir mittendrin in dieser Kampfpanzerdebatte, in dieser Frage der Waffenlieferung. Also es liegt natürlich schon Politik drin.
Ja, deswegen sagt er das ja auch, ne? Wenn ich das als Laier so sagen darf. Natürlich rechnet er damit, dass er ein Abschreckungspotenzial quasi mobilisiert und halt diese Waffenlieferung begrenzt. Es gibt ja aber auch andere Experten, die nun wirklich Experten sind. Ich bin das wahrlich nicht auf diesem Gebiet. Die sagen, naja, also nichts ist so wahrscheinlich wie ein Atomkrieg, als wenn man ihn gewähren ließe. Also wenn man ihn quasi weiterkommen lässt. Also da ist beides natürlich quasi mit eingepreist, die Atomkriegsdrohung oder eben das Fortschreiten, das Territoriale, seiner Armee. Also das finde ich jetzt wahnsinnig schwierig, da genau zu unterscheiden. Deswegen denke ich einfach, okay, das übersteigt quasi an Komplexität meine Fähigkeiten, mein Alltag, das, was ich mache. Ich kann das nicht für mich entscheiden müssen, was das für mich heißt. Ich bin da abhängig von einer Regierung, die hoffentlich kompetent genug ist, in seiner Geheimdienste daraus die Schlüsse zu ziehen. Mhm. Aber das von mir zu erwarten und dann womöglich noch eine Umfrage zu machen, wo ich gefragt werde, was ich davon halte, womöglich noch, was mein Gefühl ist, vielleicht ist.
Ich hätte eine aktuelle Umfrage, wenn Sie mögen. Der Spiegel schreibt darüber, hat die nämlich auch einen Auftrag gegeben, wie sich denn die Deutschen gerade so fühlen. Ne? Diese Stichwort Machtlosigkeit, Kontrollverlust, Unsicherheit, worü wir sprechen. Ne? 42% gaben an, Unsicherheit treffe gegenwärtig auf ihre Gefühlslage zu, 33% Kontrollverlust und Machtlosigkeit. Zählen Sie sich dazu oder ich hätte auch noch andere Angebote. 23% Zuversicht.
Ehrlich gesagt, wie das jetzt genau privat abgeht bei mir zu Hause und mit mir, das sind private Dinge. Also über die möchte ich eigentlich auch gar nicht sprechen, weil ich sie auch für staatspolitisch nicht relevant halte. Und ich halte auch für solche Umfragen ehrlich gesagt schon fast ein bisschen für gefährlich. Also wir sind ja auch in einer Zeit, wo gerade in Deutschland, finde ich, oft Politik bei Umfrage gemacht wird. Wir wissen gleichzeitig, dass die Umfragen oft sehr unscharf sind. Wir haben das bei Wahlen auch gesehen, bei Prognosen, die einfach sehr falsch waren. Und wir haben das Atomausstieg ist für mich so ein Menetekel eigentlich der Merkel-Regierung. Ich war für den Atomausstieg oder wäre das gewesen. Ich kann ihn nicht wählen. Ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft. Als Konservativer hätte ich mich ganz schön verschaukelt gefühlt, ehrlich gesagt. Also wenn man dann quasi im Nachbeben von Fukushima plötzlich sagt, ja, die Umfragen sehen jetzt so und so aus, wir machen jetzt mal den Atomausstieg.
Ja, aber das wurde ja, Tobi Müller, das wurde ja anders begründet. Ne? Also Angela Merkel hat gesagt, sie als Physikerin sei immer davon ausgegangen, das sei sicher in westlichen Ländern wie in Europa, wie in Japan, und dann als Physikerin und Politikerin erkannt habe, es sei eben doch nicht so sicher. Also das wurde ja schon rationalisiert.
Aber der Hintergrund war stark gefühlig und hatte stark mit Umfragen zu tun.
Man merkt das ja jetzt. Also man merkt ja jetzt bei der Debatte, die wir gerade erleben, dass so diese tiefe Angst vor der Atomkraft innerhalb von Union und FDP offenbar doch nicht verankert ist, ne? Sondern das damals eher ein Manöver war.
Ich glaube auch. Und ich glaube, da ist ein anderes Problem, was ganz sicher anders ist als zu Fukushima-Zeiten, ist natürlich, dass wir mittlerweile einfach immer öfter und länger Maschinen nutzen. Das sind die Affektmaschinen sind. Soziale Medien sind Affektmaschinen, die machen nichts so gut wie das. Und das Geschäftsmodell ist ja gerade, unsere Gefühle zu verstärken. Ne? Also was unsere Verweildauer auf den Plattformen auch verlängert, das ist die Geschäftsgrundlage dieser größten Firmen der Welt. Und das meine ich mit gefährlich eigentlich. Ne? Also dass wir auch quasi zu immer schnelleren, heftigeren Gefühlsreaktionen quasi zumindest verleitet werden. So funktionieren die Algorithmen. Das belohnen die Algorithmen von sozialen Medien. Die sind darauf trainiert und werden immer besser darin. Und dann wiederum unsere Gefühle, die jetzt irgendwie stark irgendwie intensiviert wurden von diesen Maschinen, weil das ihr Geschäftsmodell ist, dann wieder abzufragen, geht's dir jetzt schlechter? ist einfach, das beißt sich irgendwann in den Schwanz. Also das sind einfach auch maschinelle Effekte, die hier zu einer Stimmung beitragen können, die ich für gefährlich halte, tatsächlich auch für demokratisch gefährlich halte. Und da müsste man eigentlich eine Plattformdiskussion führen, wie diese sozialen Medien eben zu regulieren seien. Und die wird angestoßen in Europa, ist mir aber noch nicht stark genug.
Tobi Müller sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Ich lasse jetzt mal die eine Zahl noch weg, nämlich wie viele bei dem Begriff Wut sagen, das beschreibt gerade ihre aktuelle Gefühlslage, oder wollen Sie die noch hören?
Unbedingt.
41% sagen, ja, Wut trifft gerade ihre Gefühlslage. Und da ist ja der Vergleich vor allem interessant. Im Mai 2020, also vor gut 2 Jahren, lag dieser Wert noch bei 15%.
Ah, das regt mich so auf.
Ja. Robert Habeck hat ja in dieser Woche eine berechtigte Frage gestellt.
Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo?
Nee, sind wir nicht. Wir sind hier ganz zivilisiert im Studio. Bei mir ist der Journalist Tobi Müller und wir müssen uns jetzt hier mal ein paar Energiefragen vornehmen. Denn auch das hat er diese Woche bestimmt. Ich fange mal mit einem ganz frischen Vorschlag an. Oder man könnte auch sagen, vielleicht mit einer Frechheit. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen, dass die Menschen und Betriebe im Norden weniger für den Strom bezahlen. Und die begründen das so, dass im Norden ja auch der sehr günstige grüne Strom, vor allem Windkraft, in Massen produziert wird und nicht anderswo. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich ernst gemeint ist als Vorschlag oder ob die einfach nur erstmal die Bayern ärgern wollten.
Das war auch ungefähr mein Gefühl sozusagen. Ja, ist natürlich lustig, wenn man den Föderalismus plötzlich ganz anders begreift, als er eigentlich gedacht ist. Ne? Also der ist ja auch unter anderem gedacht, um Ausgleichszahlungen zu machen, um Schieflagen quasi der einzelnen Länderhaushalte irgendwie auszugleichen mit dem Bund. Da könnte man natürlich dann sehr schnell zurückgeben, was das für die Flächen in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern bedeuten würde, wenn da gewisse Ausgleichszahlungen fehlen würden aus dem Süden, aus Baden-Württemberg oder Bayern und so. Dann wäre da aber schön was los. Ne? Also ich meine, politisch ist das nicht durchsetzbar. Ich glaube, so viel kann ich auch als Politik-Laie. Korrigieren Sie mich.
Nee, also in vielerlei Hinsicht, glaube ich, illusorisch, denn es ist ja auch eine Frage. Also der Strommarkt ist ja nicht nur ein deutscher, er ist weitgehend sogar ein europäischer. Also ne, auch wenn man denkt, man kriegt den Ökostrom aus der Steckdose, es ist halt der Energiemix, der eben gerade da vorherrscht und von wem auch immer direkt um die Ecke produziert wurde. Ja, ich meine, in der Tat, Markus Söder hatte ja, der bayerische Ministerpräsident, dieser Woche sich nochmal beschwert über den Länderfinanzausgleich, dass Bayern so viel zahlt und damit so viel Unsinn gemacht wird anderswo. Ja, gut, ich glaube, so muss man es einordnen. Ja. Es ist insofern natürlich ein interessanter Hinweis und das hatte ich schon manches Mal auch als Nachfrage, auch hier jetzt bei uns von Hörerinnen und Hörern, wie das dann eigentlich sein könne, wenn man den ja günstigen Ökostrom bestellt, ja, also Ökostromkunde ist und dann aber immer diesen teuren Energiemix mitzahlen muss. Ja. Steckt schon Politik auch in diesem Thema mit drin. Aber gut, wir sind gerade alle in diesem gemeinsamen Boot, dass die Energieversorgung sichergestellt werden muss, die Gasversorgung sichergestellt werden muss. Und da bin ich beim nächsten Termin, über den wir gerade anfangs schon kurz sprachen. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, heute in Saudi-Arabien, danach in den Vereinigten Arabischen Emiraten und zum guten Abschluss dann morgen noch in Katar. Es heißt keine Energieeinkaufsreise, die hat Robert Habeck ja schon gemacht. Und dankenswerterweise hat Robert Habeck ja auch damals schon gleich das Dilemma mitformuliert. Ich verkürze jetzt mal, er hat es ein bisschen schöner gesagt, aber dass wir quasi die einen Schurken gegen die anderen austauschen, weil die jetzt gerade ein bisschen verlässlicher sind. Ich frage mich dann aber, reicht es eigentlich, das Dilemma zu formulieren und auszusprechen?
Ja, das sind dann rhetorische Fragen ein Stück weit, ne? Die uns natürlich auch als Journalisten besonders interessieren. Kann es Habeck einfach besser verkaufen, weil er quasi ein bisschen transparenter, leutseliger, offener kommuniziert als der mehr oder minder steife Scholz. Scholz, ja.
Der ist jetzt knapp daneben. Der ist jetzt Präsident der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Richtig. Und das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, ne? Dass man dem anderen quasi vorhält, was der eine besser kommuniziert hat. Das ist, aber es ist natürlich trotzdem ein Teil von Politik. Also was will man machen? Ich wäre jetzt da nicht allzu streng mit dem Bundeskanzler, weil man das quasi Habeck hat durchgehen lassen, gerade in dieser Offenheit. Man muss ja auch sehen, was passieren würde, wenn das eben nicht sichergestellt werden würde, wenn man sich nicht nach neuen Märkten umguckt. Das ist halt so, wie rein möchte man Politik haben? Ne? Also wie direkt möchte man dem Kapitalismus, von dem man gut lebt, in die Augen schauen und gucken, was sind hier die Verflechtungen mit Regimes, die natürlich nicht unseren Standards von Menschenrechten entsprechen. Das ist eine sehr, sehr moralisch schwierige Frage, wie das jede oder jeder für sich quasi auch einschränkend versucht zu machen oder nicht, aber pauschal das quasi anzuprangern und dann diesen Wohlstand aber einzufordern und zu schreien, wenn es dann mal 3 Grad kälter wird, ist natürlich auch tatsächlich schwierig und in dieser Reinheit nicht zu haben. Ich glaube, das war die Meisterleistung von Habeck, ne? Zu sagen, Politik ist unrein, wenn ich es jetzt mal ganz runterkoche.
Das strategisch nicht so ganz praktische bei dieser Versorgungsfrage ist, dass halt auch die Kataris beispielsweise sehr genau zuhören bei solchen Sachen und halt feststellen, oh, ihr braucht uns ja nur eigentlich für diesen Übergang und wollt gar nicht langfristig mit uns Verträge machen. Und da sind dann natürlich schon wieder andere in der Welt, die sagen, wenn die nur 2, 3, 5 Jahre euer Flüssiggas wollen. Wir nehmen es auch noch die nächsten 20 Jahre. Ne? Also da merkt man auch schon mal, wie auch so eine Rhetorik diesen Backfire-Effekt haben kann. Unter anderem deswegen muss Schulz, glaube ich, auch ein bisschen nacharbeiten in Katar, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt zum Abschluss bei diesem Thema meine Lieblingsfrage der Woche, gerade an einen Kulturjournalisten. Stichwort Gasumlage. Haben Sie da eigentlich finanzverfassungsrechtliche Bedenken, Tobi Müller?
Bei der Gasumlage.
Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Wir sind da auch gerade wieder in so Feldern unterwegs, es erinnert mich so ein bisschen an die Euro-Krise, wo man auf jeden Fall dann auch so in so Finessen war auf einmal, so technischen Politik. Da sind wir auch wieder so ein bisschen, ne?
Und naja, zumindest wird das, man könnte ja auch da sagen, der Fight wird relativ transparent gehalten zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Finanzminister, also zwischen Habeck und Lindner. Kann er auch ein bisschen nerven wie mich zwischendurch, wo ich dann dachte, naja, krieg das doch mal hin in der Koalition. Ich meine, der eine hat eine Schuldenbremse, die er einhalten möchte, der andere möchte die Gasumlage kippen, weil sie einfach die Situation noch härter verschärft, vor allem für Leute mit wirklich niedrigem Einkommen. Da werden ja auch alle Ausgleichszahlungen einfach nicht mehr helfen in diesem Herbst oder Winter, dass das wahnsinnig schwierig wird. Könnte man jetzt auch ein bisschen mehr mit Hinterzimmerpolitik für meine Begriffe ausdealen. Ob das jetzt verfassungsrechtlich bedenklich ist oder nicht, da fragen Sie wirklich komplett den Falschen.
Gut, Frage zurückgestellt. Ich habe Stichwort Antifa, nee, aber das machen wir ganz am Ende. Ich habe noch einen schönen Gedanken, der sich ergab, als gestern die Antifa bei mir am Haus vorbeimarschiert. Aber das heben wir uns noch auf.
Ich bin gespannt.
Sunny von Ayo. Und ich frage mich ja manchmal, warum Musiker eigentlich immer wieder die gleichen Songs covern, die schon so oft gecovert wurden. Ich glaube, es gibt eine einfache Antwort, oder Tobi Müller, weil es halt bei manchen Songs richtig Spaß macht. Oder ist es der schnöde Mammon, also schnell Geld machen?
Ich glaube, das ist ein bisschen beides, ne? Was Spaß macht, wird oft gespielt, bringt viel Geld. Also das, früher war das noch viel extremer. In den 50er Jahren wurden ja von gewissen Hits, die wir heute als Hits im Kopf haben, einfach so 3, 4, 5 Versionen nacheinander abgefeuert innerhalb eines halben Jahres oder 2 Jahren. Und dann hat man geguckt, was geht am meisten ab. Zum Teil kamen dann beide in die Hitparaden, wie letztes Mal vielleicht 1985, 84 Self-Control aus Italien, Laura Branigan und Raff, 2 Lieder in derselben Woche. Aber das war Standard in den 50s.
Okay. Interessant, wusste ich gar nicht. Schön, dass Sie da sind, Tobi Müller. Man kann einiges lernen, auch wenn man nur kurz über die Musik redet. Wir reden vornehmlich hier über die Themen der Woche und schauen da auch jetzt nochmal kurz in den Iran oder auf die Debatten, die daraus folgen. Ich habe erstmal eine Zahl, die bedrückend ist. 35 Menschen sind bisher getötet worden bei Protesten im Iran. Und das ist sogar die offizielle Zahl der Staatsmedien. Proteste, die es ja gibt, seitdem eine 22-Jährige, nämlich Mahsa Amini, eine junge Frau von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil ihr Kopftuch offenbar nicht ordnungsgemäß saß und dann eben in der Haft durch die Folge der Haft wahrscheinlich eben auch durch diese brutale Verhaftung gestorben ist. Das ist ja wieder so eines dieser Themen, die erstmal unglaublich traurig und bedrückend sind und gleichzeitig steckt dabei auch in diesen Protesten wieder Hoffnung.
Ja, wie schon so oft in den letzten 20 Jahren. Ich glaube aber, wenn ich das richtig überblicke von hier, was schwierig ist, tatsächlich, dass sich was Entscheidendes geändert hat. Ne? Also man schreibt und spricht jetzt auch viel über die Frauen, die ihre Kopftücher verbrennen und so weiter und sie abnehmen und protestieren. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich das traut, aber mindestens so wichtig sind die mittellosen jungen Männer, die sich diesen Protesten jetzt, ich weiß es erst so richtig, ein bisschen aus Teheran, die anderen Städte, da weiß ich noch zu wenig drüber. Und die mittellosen, also die armen jungen Männer sind ja eigentlich die Kaste, die diese Theokratie lange gestützt hat. Sie waren entscheidend für die Revolution 1979, der arme Süden, dieser Riesenstadt, auch wirklich geografischen Gefälle, 50 Kilometer lang ist die, ein Riesengefälle, 400-500 Meter Höhenunterschied. Und im Süden sind die Armen und im Norden sind die Reichen. Es ist so einfach, wie es klingt. Mhm. Und ich glaube, viele der Proteste, die wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren, waren getragen von der Mittelschicht, von der Oberschicht, ein bisschen weniger von der mittellosen Unterschicht. Und das, glaube ich, ändert sich jetzt.
Sie waren, weil Sie gerade sagen, seit 20 Jahren, Sie waren vor ungefähr 20 Jahren ein bisschen kürzer.
Ziemlich,
ne?
Genau,
Sie, ja.
Mhm.
Und wie haben Sie das in Erinnerung?
Also ich war nicht bei Protesten da. Man hat mir nur quasi an einem heiligen Feiertag gesagt, geh nicht über die Uni. Da ist nicht so gut für Ausländer, da durchzugehen, weil da wird dann gebetet und so weiter. Es ist nicht so, dass das Uni-Umfeld immer besonders progressiv war. Ne? Da in Teheran, das kann man so nicht sagen. Und ich habe da natürlich tatsächlich eher mit einer Mittel- bis Oberschicht zu tun gehabt. Wir hatten auch eine Freundin aus Teheran, die ein bisschen Stringerin gespielt hat für uns und uns zu Privatpartys eingeladen hat. Die Privatwohnungen sieht man ein komplett anderes Land, gerade auch was die Rolle der Frauen angeht. Nicht so, dass die einfach nur an Haus und Herd stehen und so weiter. Das ist schon eine ziemlich interessante Aufgabenverteilung, wenn man das als naiver Westler, den ich damals wahrscheinlich immer noch bin, damals erst recht war, vor 20 Jahren, ein paar Monate nach 9/11 sieht. Und da war das immer klar. Die schmieren halt, wenn sie können, die Revolutionswächter und die Polizisten, die sie überwachen. Also jede Party war überwacht, wurde immer geschmiert und so, ihr kommt nicht rein. Das konnten die halt machen, aber wie gesagt, also vom armen Teheran habe ich da nicht viel gesehen, in anderen Städten dann schon und ich habe immer gedacht, wann kommt das quasi endlich auch unten an, weil ich glaube, eine richtige Revolution, ein richtiger Aufstand ist ohne diese Leute, die einfach deutlich in der Mehrzahl sind, nicht zu haben. Vielleicht täusche ich mich, aber es ist eher so eine Ahnung, die ich da gerade habe.
Wir schauen auf diesen Tag mit Tobi Müller, Kulturjournalist, Kunst interessiert, aber er war noch nicht, aber das ist auch fast unmöglich, er war noch nicht dort. Das Café Minsk wird heute in Potsdam eröffnet, ein wichtiger DDR-Bau, der jetzt lange in einem Dornröschenschlaf war und der von dem, wie die FAZ schreibt, Kapitalisten Hasso Plattner, also von dem wichtigen Unternehmer
quasi. Das ist das Antifa-Blatt, die FAZ, oder
woraus gerade zitiert? Muss ich ja noch liefern, ja. Nee, in dem Fall war es einfach eine schöne Gegenüberstellung. Die FAZ schreibt nämlich, das Café Minsk, einer der besten Bauten des Sozialismus in Potsdam, wurde gerettet, ausgerechnet vom Kapitalisten Hasso Plattner. Und es gibt natürlich auch eine kleine Debatte darum, ist das jetzt auch DDR-Nostalgie, Ostalgie, sagt man da, glaube ich, oder ist es mehr?
Ja, ich war noch nicht da. Ich war in anderen Ausstellungen, Museum Barberini, ne, was ja aus demselben Hause Plattner kommt, also SAP-Gründer, schwerreich, wahrscheinlich der reichste Potsdamer, und das muss man auch erstmal schaffen in der wilden Gegend von Potsdam, wo ja auch schon viele dieser KünstlerInnen, die da ausgestellt waren, Willi Sitte zum Beispiel, aber auch Frauen, dann damals westdeutscher Kunst gegenübergestellt hat. Und dieses Minsk-Museum ist jetzt quasi ausschließlich angeblich ostdeutscher Kunst gewidmet. Allerdings gibt es auch da Gegenüberstellungen zu westlicher, britischer Kunst zum Beispiel. Ich glaube schon, dass da versucht wird, einen Raum zu öffnen. Die Frage ist einzig, wie lange, und nicht einzig, aber ist für mich jetzt als erster Reflex, wie lange kann man das quasi monothematisch bespielen? Ich meine, es gibt andere Museen wie die sehr schöne Berlinische Galerie hier in Berlin, die zum Beispiel ein Flügel in der Sammlung einfach Kunst aus der Weimarer Republik quasi widmet, wo man sehr schöne Sachen der Blaue Reiter zum Beispiel, aber auch andere Epochen oder Schulen gucken kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die Weimarer Republik ein bisschen bedeutender ist, was Kunstgeschichte angeht, als das, was Plattner da an DDR-Kunst ausstellen möchte. Ich kann mich aber täuschen.
Mhm. Und, ja, ich meine, also rein jahreszahlmäßig, die DDR gab es länger als die Weimarer Republik.
Das ist richtig. Wenn man das kunsthistorisch jetzt quasi einordnet, ist nochmal ein bisschen was anderes. Wenn man es vom Ende her denkt, ist die Weimarer Republik natürlich deutlich einschneidender als das Ende der DDR. Aber man muss auch sagen, ich meine, diese Sammlungen, die riesig sind, auch von anderen Museen, sind auch noch sehr, sehr spärlich präsentiert. Also jetzt mal ein Museum zu machen und sagen, wir machen hier nur DDR-Kunst, gerade auch in Potsdam, ist natürlich ein absolut richtiger Reflex, und das gleich als Ostalgie zu brandmarken. Ich glaube, dafür ist die Kunst dann doch wieder zu komplex, auch wenn es da durchaus irgendwie Staatsnähe in einzelnen Fällen gegeben hat.
Ja. Ich meine, das ist ja sowieso ein interessanter Wettlauf der Rekonstruktion. Wir hatten ja jetzt auch gerade Potsdam hat diese Debatten, Wiederaufbau der Garnisonkirche beispielsweise, ja, also wo es ja eher so Richtung preußisches Erbe geht, ja. Und ja häufig beklagt wurde, auch in Konkurrenz, ja, zu Dingen, die man dann aus DDR-Zeiten abreißen musste, dass da eben so eine Art Historismus betrieben wird. Das ist dann vielleicht der versöhnliche Teil daran, dass man sagt, also wenn wir schon historisch auch Architektonisches rekonstruieren oder wiederherstellen, das Gebäude war ja nicht abgerissen, dann ist es ein umfassender Geschichtsblick, ist aber vielleicht auch ein bisschen sehr abtauchend in die Vergangenheit.
Na, wie gesagt, es wurden einfach zu viele DDR-Monumente oder der Ostmoderne einfach geschleift. Um das jetzt mal nicht zu machen und das als private Initiative zu machen, finde ich durchaus richtig. Ich finde einfach eher symptomatisch, wie dann doch schnell gegiftelt wird in dieser Diskussion. Auf der einen Seite, das ist Ostalgie, da schmeißt sich einer ran, das ist der Westi, der sich beliebt machen möchte im Osten und so weiter. Das sind für mich so ein bisschen verschobene Diskurse, die in der deutsch-deutschen Diskussion quasi überdecken, was lange nicht mehr diskutiert wird, ne? Also gerade auch, wenn wir über kulturgeschichtlich relevante Dinge sprechen, die einfach nicht diskutiert werden. 40 Jahre, 68 oder so, wo man sagen muss, das ist eine rein westdeutsche Bewegung. Man hat so getan, als wäre das irgendwie eine gesamtdeutsche Angelegenheit. War es halt nicht. Und da quasi die Unterschiede zu besprechen, was war da eigentlich im Osten los? Kann man das vergleichen? Können wir da eine Komplexität erreichen? Was das bedeutet hat für die Bildungsapparate, Schulen, Universitäten, für die Armee und so weiter. Also riesige, riesige Effektmassen, die irgendwie unbearbeitet sind, finde ich. Suchen sich da manchmal so Ventile von wegen, ist das jetzt Ostalgie? Ist das nicht Ostalgie? Man schleift mal ein DDR-Monument nicht und beschäftigt sich mit ostdeutscher Kunst. Also, ich kann da keinen bösen Willen erkennen.
Also, das Café Minsk ist ein Ort, in dem das möglich sein wird, ab heute eröffnet in Potsdam. Jetzt bin ich noch schuldig, die Antifa-Geschichte, ne, zum
Unbedingt.
Abschluss. Ja, die Antifa ist wirklich in der Tat an meinem Haus in Berlin-Kreuzberg vorbeimarschiert gestern und hat, da dachte ich, vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Einfach skandiert, Preise runter, Löhne rauf. Und dann dachte ich so, ja, es ist schön, wenn man das einfach rufen kann, so als Handlungsentlastung.
Das sind die Citoyens von morgen. Das hat Micha Brumlik, der deutsch-jüdische Polizist, mal geschrieben von BesetzerInnen und Antifa, und hat gesagt, aus denen werden mal, zumindest aus vielen von ihnen, Citoyens. Das ist das, was sie unterscheiden von den Neonazis. Aus denen werden nie quasi Bürger, die sie politisch engagieren. Aus denen vielleicht schon.
Tobi Müller, vielen Dank für diesen positiven Twist zum Ende unserer Radiostunde hier und zu den Gedanken an diesem Tag.
Danke für die Einladung.